Bin auf Sendung?
Ja.
Ja. Wow. Ja, guten Abend auch von mir. Ich bin echt froh, hier zu sein, weil, wie gesagt, ich habe mich hier am Mittwoch nochmal in eine Krise gestürzt. Ich habe gedacht, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um wirklich authentisch über Krisen zu berichten und habe mir nochmal eben den linken Unterarm gebrochen. Aber das hat ja nichts mit meinem Kopf zu tun und deswegen kann ich trotzdem hier reden und hier sein. Und ja, also mein Thema ist halt meine Krise, Gottes Chance, und können Krisen Chancen sein? Und ich kann nur sagen, ja. Und ich strahle hier, auch wenn das vielleicht nicht dazu passt, zu diesem Unterarmbruch. Aber ich habe jetzt in diesen 2 Tagen schon so viel Schönes erlebt, dass ich gedacht habe, Krisen lohnen sich auch irgendwo. Also ich habe zum Beispiel eine Nachbarin um Hilfe gebeten, nachdem ich 6 Leute versucht habe anzurufen, die mich in die Klinik fahren sollten, als ich merkte, die Schmerzen nehmen zu. Ja, und keinen gefunden habe. Und dann habe ich einfach eine Nachbarin gebeten und die ist mit mir gefahren und wir haben dann 6 Stunden zusammen verbracht und wir haben so tiefe Gespräche gehabt, dass wir gedacht haben, boah, das war unsere Chance, einfach näher zueinander zu rücken. Und sie ist jetzt jeden Tag gekommen. Gestern hat sie einfach nur mal nach mir gefragt. Heute hat sie mich geduscht, mir die Haare gestylt, mich geschminkt, mich angezogen. Alles Dinge, die man nicht unbedingt kann, wenn man einen Arm gebrochen hat oder die man erst lernen muss, wie man das dann auch mit einer Hand nur hat. Oder die Annette hat sich sofort bereit erklärt, mich zu fahren, weil ich das ja auch nicht mehr kann. Ich darf nicht Auto fahren, kann es auch nicht, weil der Daumen leider mit eingebunden ist und so kriege ich noch nicht mal den Fingerschluss hin. Ja, und wir werden morgen auch nochmal unterwegs sein und da wird auch unsere Beziehung weiter wachsen. Oder meine Tochter hat heute angerufen und hat gesagt, Mama, du kannst ja gar keinen Adventskranz diesmal basteln, soll ich dir einen basteln? Ja, andere Kinder haben geschrieben, Mama, wie wird das denn mit den Weihnachtsplätzchen? Ja, wenn jeder eine Sorte backt, haben wir auch wieder Weihnachten, ne? Weil am 19.12. kommt der erst ab. Also das ist jetzt wirklich eine tolle Krise mitten in der Adventszeit. Aber ich habe jetzt schon wieder so viel Schönes erlebt, dass ich sage, ja, lohnt sich wirklich, Krisen zu haben. Ja, als Bastian mir die Fragen schrieb, habe ich gedacht, boah, die sind aber tief und die sind aber heftig und darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Meine allererste Krise, muss ich sagen, war, als ich gerade entstanden bin. Da ist nämlich meine Mutter, die auch Ärztin war, zu ihrem Chef gegangen, hat gesagt, ich wollte ihn mitteilen, ich bin schwanger. Und daraufhin hat der Mann zu ihr gesagt, ich mag keine gefüllten Täubchen. Ich mag keine gefüllten Täubchen, das war ich. Und da habe ich gedacht, das war schon meine erste Krise. Und die nächste Krise, die mir so berichtet wurde, ist, dass ich bei der Entbindung, also meine Mutter wollte entbinden, war im Krankenhaus und der Chefarzt sagte zu ihr, Erstgebärende, das dauert, ich fahre erst mal nach Hause. Ja, und dann ist er nach Hause gefahren, aber Ute wollte unbedingt auf diese Welt und die Wehen wurden immer stärker und die Wehehebamme hat immer gesagt, Sie dürfen jetzt nicht entbinden, Sie dürfen nicht entbinden, der Arzt ist nicht da, wir haben überhaupt keinen Arzt hier im Krankenhaus, Sie dürfen jetzt nicht entbinden. Und ich wollte aber unbedingt auf diese Welt und ich durfte nicht entbinden. Schließlich hat mein Vater, der Chirurg war, der hat sich dann steril gemacht und hat mich rausgezogen. Ja, also so war schon mein Start ins Leben. Sehr aufregend. Ja, und Kindergarten, also Schule, würde ich sagen, ist dann meine nächste große Krise. Und zwar in der Klasse 6 bin ich mit 2 Fünfen nach Hause gekommen, in Englisch und Deutsch. Und ich dachte, die Welt bricht zusammen. Jetzt muss ich sitzen bleiben. Und ich habe 3 Stunden durchgeheult. Meine Eltern kriegten mich überhaupt nicht raus. Ich war total panisch. Ich wollte auf gar keinen Fall sitzen bleiben. Und jetzt sah das doch so danach aus, dass ich 2 Fünfen hatte. Ja, also das waren so die Krisen, an die ich dann dachte, Bastian. Und jetzt gehe ich aber zu den Krisen weiter, die ich hier aufgeschrieben habe. Jetzt müssen wir, ach ja, genau. Also, wir sehen hier ein Haus, was zusammenstürzt. Und die Frage, der wir uns heute stellen wollen, ist, was passiert, wenn mein Lebenshaus zusammenstürzt? Habe ich den Glauben, dass Gott etwas Besseres für mich hat, dass er für mich ein Schloss baut? Und ich muss sagen, als ich mit dem 4. Kind schwanger war, hochschwanger, wir wohnten in einer Wohnung zur Miete, da bekamen wir eines Abends eine Kündigung von der Frau auf Eigenbedarf. Sofortige Wirkung, in 3 Monaten sollen wir raus. Und ich habe wirklich gesagt, Jesus, ich werde mich nicht eine Minute darüber ärgern, dann hast du was Besseres für uns. Und wir haben uns auf die Suche begeben, haben dafür gebetet, dass Gott uns ein anderes Haus zeigt. Und Freunde haben dann gesagt, hört mal, wie wär's denn mit dem Haus und so. Also relativ schnell haben wir ein Haus gefunden, in das wir dann auch gezogen sind. Und warum war es besser? Weil wir es kaufen konnten. Wir sind dann in ein Eigenheim gezogen, woran wir nie gedacht hätten. Wir wären auch weiter da wohnen geblieben. Aber durch diese Krise, dass wir rausgeschmissen werden sollten, haben wir dann ein Eigenheim erwirtschaftet. Und als wir dieser Frau dann sagten, ja, wir können ausziehen, wie Sie das gewollt haben, aber wir brauchen vielleicht noch 2 Monate länger, da sagt die, was, Sie ziehen aus? Ja, ich sage, Sie haben uns heute die Kündigung gegeben. Ja, sagt sie, mir wurde gesagt, eine Familie mit 4 Kindern, die kriegen Sie nicht mehr raus, fangen Sie jetzt schon mal an zu kündigen, wenn Sie in 10 Jahren einziehen wollen. Ja, ich sage, warum haben Sie mir das denn nicht vorher gesagt, dann hätten wir gar nicht gesucht. Ja, sagt sie, das war für mich so klar, dass ich Sie nicht rauskriege. Dann habe ich gedacht, ich fange schon mal rechtzeitig an. Ja, so kann es einem auch gehen. Ich habe meinen Vortrag in 5 Teile geteilt. Der erste heißt, Gott zieht uns in Krisen zu sich. Der zweite heißt, Gott hilft uns in Krisen zu uns selbst zu finden und damit auch zum anderen. Der dritte Teil ist, Gott gibt uns das Werkzeug des Dankens in Krisen. Viertens, Gott prüft uns in Krisen und lehrt uns, seine Gebote ernst zu nehmen. Und das letzte wird sein, Gott gibt uns das Werkzeug des Vergebens in Krisen. Also wir fangen damit mal an, Gott zieht uns in Krisen zu sich. Ich glaube, die wenigsten Menschen bauen eine intensive Beziehung zu Gott auf, wenn es ihnen gut geht. Die meisten von uns brauchen dazu Krisen. Aber vielleicht definieren wir erstmal eine Krise. Was ist denn eine Krise? Also, das ist allgemein eine schwierige, gefährliche Situation. Würdest du immer mal gucken, ob ich richtig bin? Okay, sonst kannst du einfach weiterdrehen. Und das zweite ist ein Wendepunkt einer Entwicklung. Also, wir Ärzte sagen, auf dem Höhepunkt einer Krankheit, also zum Beispiel jemand hat eine Pneumonie, eine Lungenentzündung und heute ist der Tag, wo es sich entscheidet, wird der Mensch überleben oder wird er sterben. Das nennen wir Krise. Das ist die Krise, also ein Wendepunkt in einer Entwicklung, aber eine allgemein schwierige, gefährliche Situation ist eine Krise. Und mir gefiel das so gut, dass die Chinesen, die haben das gleiche Zeichen für Krise und Chance. Und da ist das so für mich nochmal so auch praktisch geworden, zu sagen, in jeder Krise ist eine Chance. Ich möchte viel aus meinem Leben erzählen und hoffe, Ihnen Mut zu machen, dass Sie die Chancen in den Krisen sehen. Bei mir war das so, ich war 27 Jahre alt, war 2 Jahre verheiratet, 1 Jahr in der Ausbildung zur Hautärztin. Als ich auf einmal merkte, boah, ich kriege nicht richtig Luft, mein Herz stolpert, ich bin nicht mehr leistungsfähig. Mein Mann meinte dann, musst du wahrscheinlich ein bisschen mehr Sport machen. Das habe ich dann auch gemacht, aber je mehr Sport ich machte, desto schlechter ging es mir. Und eines Tages habe ich dann ein EKG bekommen und man hat festgestellt, ich habe eine ganz schwere Herzmuskelentzündung. Und von jetzt auf gleich lag ich auf der Intensivstation und war an allen Geräten angeschlossen und lag auf dieser Intensivstation. Und die Frage war, was wird jetzt aus mir? Wer bin ich denn überhaupt noch, wenn ich nicht mehr als Ärztin arbeiten kann? Was wird aus meiner Ehe? Weil mein Mann hatte ganz klar gesagt, als wir uns kennenlernten, hör mal, du wirkst so, als wenn du ganz begeisterte Ärztin werden willst, vielleicht Oberärztin, Chefärztin. Wie sieht das aus bei dir mit Familiegründen? Wärst du bereit für Kinder, auch vielleicht mal eine Zeit zu Hause zu bleiben? Oder sind Kinder gar nicht vorgesehen? Denn wenn du keine Kinder willst, dann baue ich mit dir nicht Beziehung. Ich möchte gerne Kinder. Ich möchte nicht nur Ehe, ich möchte auch Familie. Wenn du keine kriegen solltest, ist es was anderes. Dann können wir ja vielleicht Pflegekinder, Adoptivkinder aufnehmen. Aber mir geht es jetzt erstmal darum, willst du grundsätzlich Kinder oder willst du keine? Und ich lag dann da und dachte, was wird jetzt aus meiner Ehe, wenn ich keine Kinder kriegen kann? Was wird aus unserem großen Traum Doppelarztpraxis, wenn ich nicht wieder gesund werde? In dieser Zeit, wenn es einem ganz schlecht geht und es gab dann auch die Aussage, es könnte auch ein plötzlicher Herztod eintreten, wir wissen nicht, wie Herz das jetzt übersteht alles, da fragt man auch, Gott, warum kriege ich das jetzt? Oder selbst wenn man sonst im Alltag vielleicht noch nicht so intensiv mit ihm unterwegs ist, auf einmal weiß man, an wen man die Anklage richten kann. Gott, warum lässt du das zu? Warum ich? Habe ich was falsch gemacht? Ich bin doch eigentlich ein ganz guter Mensch, ich tue keinem was. Wenn ich lüge, dann entschuldige ich mich. Eigentlich hatte ich eine ganz gute Meinung von mir. Und ich habe gefragt und habe gedacht, meine Gebete sollen nicht hier an der Decke kleben bleiben. Ich habe normale Gebete gebetet zum Mittagessen und zum Abendessen, aber ich habe nicht empfunden, dass da irgendwie eine Antwort kam oder dass meine Gebete durch die Decke durchgingen. Und so habe ich dann auch gedacht, mein Vater glaubt an dich, aber ich kann eigentlich nicht sagen, Vater im Himmel. Man betet das zwar sonntags, aber Vater im Himmel, eigentlich muss ich eher sagen, du großer Unbekannter. Aber Vater, wenn ich ehrlich bin, bist du für mich kein Vater. Und warum sage ich, dass es Gottes Chance ist? Weil ich immer tiefer gefragt habe, ich immer mehr Menschen gefragt habe und ich eine Frau ganz besonders oft gefragt habe und sie hat mich dann an die Hand genommen und hat mir den Weg wirklich gezeigt zu diesem Gott der Bibel, hat mich gelehrt, in der Bibel zu lesen, hat mich gelehrt, seine Stimme zu hören. In der Bibel steht, meine Schafe hören meine Stimme, aber dafür muss ich auch erst lernen, sie von diesen Stimmen dieser Welt zu unterscheiden. Und deswegen bin ich heute sehr dankbar über meine Herzmuskelentzündung von damals, weil ich nicht weiß, ob ich Gott sonst so intensiv kennengelernt hätte, wie ich es damals bekommen habe. Was für mich sehr bewegend war, ist, ich habe etwa 2 Jahre mich mit dieser Frau getroffen und mein Mann hat das so beobachtet, hat gesagt, ja, die ist ganz in Ordnung, die Frau ist schon ganz gut. Aber dann wollte ich auf eine Tagung fahren, um ganze Sache zu machen. Und dann hat er gesagt, na Ute, also wir sind verheiratet und du kannst jetzt nicht einfach irgendeinem Verein beitreten. Also da bin ich nicht einverstanden, wir sind verheiratet. Und wenn, fahre ich mit auf die Tagung und ich passe auf dich. Und wenn da irgendwas schief läuft, dann sage ich, du kannst hier nicht Mitglied werden. Ja, ich sage, ist okay, dann fahr mal mit. Und dann ist er mitgefahren und wir haben Vorträge gehört. Und dann kam eines Tages ein Tag der Entscheidung, da wurde auf den Boden wurde ein weißer Strich gezeichnet mit der Kreide. Und dann sagte der Mann von vorne, also Sie haben jetzt viele Vorträge gehört, wer ist Jesus Christus, wer ist Gott Vater, warum Sündenvergebung und so weiter. Heute ist der Tag der Entscheidung. Also ich sag mal, eine schwangere Frau weiß, ob sie schwanger ist und ist so ein bisschen schwanger geht nicht. Entweder man ist schwanger oder nicht. Und dann hat er gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Also entweder sie entscheiden sich, ganz Jesus Christus nachzufolgen oder nicht. Für mich ist beides okay. Hier ist kein Druck, kein Leistungsdruck. Ich kriege auch nicht dafür, Strichliste. Also entscheiden Sie sich. Aber ich denke, es ist wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Und suchen Sie sich jemanden aus von uns Mitarbeitern, und dann können sie diesen Schritt mit diesem Menschen gehen. Und ich sitze am Abendbrot bei meinem Mann, gucke ihm in die Augen und sage, hast du das gehört, was der gesagt hat, was man heute tun soll? Ja, sagt er. Ich sage, was hast du denn vor, sagt er zu mir. Ach, ich sage, also so eine Lebensbeichte ablegen und so, also ich weiß ja nicht, ob ich das kann. Und dann guckt er mich an, ganz schelmisch und sagt, ich habe mich schon angemeldet. Ich sage, was, du? Du bist doch nur mitgekommen, um auf mich aufzupassen. Ja, sagt er, ehrlich gesagt, mich hat das alles überzeugt. Ich will das mal ausprobieren. Und ich habe mich heute schon angemeldet. Ja, ich sage, und diese Lebensbeichte? Och, sagt er, ich bin doch in der katholischen Kirche groß geworden. Jetzt habe ich endlich mal einen Vorteil gegenüber dir, du in der Landeskirche. Das habe ich von der Pike aus gelernt. Beichten ist für mich kein Problem. Da hat der Mann mich doch wirklich rechts überholt. Naja, dann war ich natürlich gezwungen, doch mich auch anzumelden. Das habe ich dann auch gemacht und so durften wir wirklich am gleichen Tag diesen Schritt tun und unser Leben hat sich wirklich sehr daraufhin verändert. Ich bin auch von einem Mädchen gefragt worden, das geht doch gar nicht, ein Leben lang treu sein. Und dann habe ich diesen Weg aufgezeichnet und habe mich gefragt, warum ist das so schwer, treu zu sein? Und gedacht, ja, weil wir so viele Krisen in unserem Leben durchmachen. Es gibt kleine Krisen, es gibt große Krisen. Und diese Herzmuskelentzündung war so eine ganz tiefe Krise. Und immer am Kernpunkt sozusagen einer Krise, da ist die Frage, fliehe ich, gehe ich weg oder sage ich ein neues Ja zur Treue? Und dann gehe ich wieder hoch und gehe wieder weiter auf diesem Weg. Und mein Mann hatte schon gesagt, du, also bei der Vorstellung, du bist jetzt ein Leben lang herzkrank und wir können keine Kinder kriegen. Also ich hatte schon ab und zu mal Fluchtgedanken und habe gedacht, boah, ich weiß nicht, ob ich das aushalte. Ich bin auch noch so jung. Er ist auch noch 1,5 Jahre jünger als ich. Also ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Aber wir haben ein neues Jahr gefunden. Und das Schöne ist, wenn man eine Krise überwunden hat, dann hat man oft einen neuen Tiefgang in einer Beziehung gefunden und die Gewissheit, dass man auch andere Schwierigkeiten gemeinsam tragen kann. Man könnte es vielleicht auch als eine Reifung bezeichnen. Und mittlerweile sind wir im nächsten Jahr 40 Jahre verheiratet. Wir haben so unglaublich viele Krisen in unserem Leben schon durchstanden, dass ich manchmal nur sage, zum Beispiel als mein Vater starb, habe ich zu Thomas gesagt, Thomas, wir gehen wieder durch eine Krise. Bitte hab Geduld mit mir, also ich habe jetzt keine Lust zu lachen und ich habe auch keine Lust auf sexuelle Vereinigungen und bitte akzeptier das jetzt einfach, aber du weißt, es ist eine Krise von einer gewissen Zeit und dann komme ich auch wieder raus, aber ich brauche jetzt die Zeit, wo ich mich einschließen darf, für mich sein darf und hinterher geht es wieder weiter. Ein Jude hat mal gesagt, der das KZ überlebt hat, der Mensch lernt durch drei Dinge. Der Mensch lernt durch Liebe. Ich denke, dieses Angenommensein, du brauchst gar nichts tun, ohne und bist einfach geliebt, du hast einen Wert. Das lernt man durch Liebe. Es gibt etwas, das man nur durch Arbeit lernen kann. Zum Beispiel Disziplin, Leistung. Es ist etwas Wunderbares, mit seinen eigenen Werken etwas geschaffen zu haben. Und der Mensch lernt aber auch durch Leid. Und das ist, glaube ich, mit das Schwierigste und das, was wir auf gar keinen Fall möchten. Und vielleicht sagen auch wir Christen, ja, also wenn wir doch Gott auf unserer Seite haben und er sagt immer, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und ich werde meine Füße nicht an einen Stein stoßen und so weiter, diese ganzen Bibelstellen, die wir lesen, dann hoffen wir vielleicht, dass wir da ausgespart sind. Genau wie Ärzte vielleicht hoffen, nicht krank zu werden. Aber leider ist das nicht meine Erfahrung und ich lese auch in der Bibel zum Beispiel, dass da steht, er lässt es regnen über Gute und Böse. Also da macht er keinen Unterschied. Und so glaube ich, dass wir genauso krank werden können wie Menschen, die nicht an Gottes Hand gehen. Also meine erste Chance war, Gott zu finden in der Krise. Ich habe mich ihm zugewendet und bin ich an seiner Hand weitergegangen. Der zweite Schritt ist, Gott hilft uns in Krisen zu uns selbst zu finden und damit auch zum anderen. Ich weiß nicht, wie Sie heute Morgen in den Spiegel geguckt haben. Mögen Sie sich? Sagen Sie guten Morgen, liebe Ute, Marion, Claudia, Peter, wie auch immer Sie heißen. Gott hat wirklich einen bemerkenswerten Menschen geschaffen in mir. Doch, ich wünsche dir einen schönen Tag. Oder sagst du, oh nein, schon wieder ein graues Haar, schon wieder eine Falte. Oh nein, wie siehst du denn wieder aus, so zerknittert? Bist wieder zu spät ins Bett gegangen? Schimpfst du laufend über dich oder magst du dich? Hast du dich angenommen? Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Die Frau, zu der ich immer wieder gegangen bin, die hat immer gesagt, Ute, der längste Weg ist der Weg zu dir selber. Dich zu mögen, dich anzunehmen, wie du bist, dich zu verstehen, das ist unheimlich schwer. Und ich muss sagen, es stimmt. Es ist wirklich wahr, es ist gar nicht so einfach, obwohl wir ja immer mit uns zusammen sind. 24 Stunden rund um die Uhr sind wir mit uns zusammen. Die Bibel sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und für mich ist das eine ständige Aufforderung, liebe ich mich? Liebe ich mich wirklich? Mag ich mich oder mag ich mich nicht? Und ich würde vielleicht sagen, ich liebe mich, wenn ich Ja sage zu meinen Stärken und zu meinen Schwächen. Ich liebe mich, wenn ich mich ernst nehme und nicht denke, alle anderen sind wichtiger. Und ich liebe mich, wenn ich Grenzen setzen kann. Kannst du eine Verabredung mit dem Liegestuhl haben? Oder musst du immer springen, wenn man dich was fragt? Ich habe das Nein-Sagen entdeckt. Und zwar, ich weiß nicht, wer von euch die Ruth Heil kennt. Ruth Heil ist im Süddeutschen sehr bekannt mit ihren Vorträgen und vielen Büchern. Hat auch in der Lydia-Zeitschrift ganz oft geschrieben. Und sie hat einen Artikel in der Lydia-Zeitschrift geschrieben, ich bin verliebt, aber nicht in meinen Mann, was soll ich tun? Und daraufhin sind ganz viele Leserzuschriften gekommen und man hat sie gefragt, weil da so viel Not ist, ob sie nicht ein Buch schreiben könnte zum Thema Treue. Und sie hat so in sich gehorcht und hat gesagt, empfinde ich nicht, dass ich das tun soll. Und dann hat der Verlag sich aufgemacht, jemanden zu suchen, der das Buch schreiben könnte. und sie haben mich gefunden. Und ich bin gefragt worden, ob ich das Buch schreiben kann. Ich habe es dann geschrieben, es ist mein erstes Buch geworden, ich will dir treu sein. Und als ich Ruth Heil vor 3 Jahren kennenlernte, bin ich zu ihr, ich sage, Ruth, Sie kennen mich zwar nicht, aber ich wollte mich bei Ihnen bedanken für die vielen Neins in Ihrem Leben, die Sie gesagt haben. Sagt sie, wie, für die vielen Neins? Da hat sich noch niemand für bedankt. Ja, ich sage, weil Sie Nein gesagt haben zu diesem Buch, durfte ich es schreiben, wurde für mich eine Tür aufgemacht. Und ich habe das ganz oft erlebt, dass wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir Nein sagen. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, dass das für anderen ein Ja bedeutet, ist das doch eine gute Nachricht. Und ich kann nur Mut machen, dazu zu stehen, auch mal Nein sagen zu dürfen. Weil ich habe gemerkt, ich muss auf mich aufpassen. Ich muss auf mich aufpassen. Und das kann kein anderer. Ich habe zum Beispiel erlebt bei meinen, also ich habe eine Tochter und 6 Söhne, und dann flog mal wieder ein Kakao um. Und wenn es mir gut ging, habe ich gesagt, wie ist die logische Konsequenz? Hol dir einen Lappen, wisch alles weg, dann machen wir einen neuen Kakao. Ist kein Problem. Aber wehe, es ging mir schlecht. Oder wir waren sowieso schon spät dran, morgens beim Kindergarten, ne? Und er hat sowieso schon getrödelt und es war spät dran und dann fliegt auch noch der Kakao um. Und ich musste vielleicht auch noch schnell weg. Da ich so, boah, du hast ja wohl 2 linke Hände, und muss das denn auch noch passieren? Kannst du denn nicht aufpassen? Und der kleine Kerl guckte mich an und sagte, Mama, ich habe gestern und heute das Gleiche getan. Warum bist du einmal so lieb und einmal schreist du rum? Und da habe ich gemerkt, aha, die Situation ist die gleiche gewesen. Aber mit mir war nicht was in Ordnung. Ich hatte auf mich nicht aufgepasst. Ich habe mich nicht geliebt. Ja, also wenn zum Beispiel wir spielen Nordsee-Mutti, ich bin der Umweltminister und Tom ist eine Robbe. Wenn ich gut drauf bin, dann sage ich, boah, ich habe intelligente Kinder, die wissen sogar schon, es gibt eine Robbe und einen Umweltminister. Aber wehe, wenn es mir nicht gut geht. Ne? Dann sage ich, raus hier, was macht ihr denn für einen Dreck? Es wird nicht mehr gebadet im nächsten halben Jahr. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir auf uns aufpassen müssen. Die Bibel sagt, machst du weiter? Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Das ist meine Aufgabe, mich zu behüten, mich zu beschützen. Ich sage manchmal, denke ich, bin ich müde im Bett und denke, oder liege auf der Couch und dann denke ich, mein Mann muss doch sehen, dass es mir nicht gut geht. Könnte er mich nicht fragen, ob er mir mal Tee macht oder einen heißen Kakao oder was? Da würde ich mich so drüber freuen. Nein, mein Mann liest meine Gedanken nicht. Der liest die Zeitung, aber nicht meine Gedanken. Und ich habe gemerkt, ich muss ihm helfen. Ich muss ihm helfen. Also frage ich, Thomas, sag mal, es wird mir heute ganz viel bedeuten, wenn du mir einen heißen Kakao machst. Mein Mann hat noch nie gesagt, mach ihn dir selber. Ja klar, mache ich das. Aber er kommt nicht von alleine unbedingt drauf. Und deswegen muss ich ihm helfen, auch dazu zu stehen, was ich jetzt brauche und was ich nicht brauche. Seitdem geht es uns viel besser, seitdem ich angefangen habe, mich wertzuschätzen, mir zu gucken, was tut mir gut, was brauche ich jetzt. Und nicht immer alles von anderen zu erwarten. Es ist meine Aufgabe zu gucken, dass es mir gut geht. Und früher war ich wirklich ganz, ganz schlimm. Also ich habe morgens schon eine Karte geschrieben, herzlichen Glückwunsch Thomas, du hast heute schon wieder unseren Hochzeitstag vergessen. Habe das Kissen gelüftet und habe die Karte drunter gelegt. Es kam so, wie ich es gedacht hatte. Abends kurz vorm Bett zu Bett gehen, habe ich gesagt, Thomas, kannst du mal unter den Kissen gucken? Zog er die Karte raus, die Karte von vorne sah ja noch gut aus, dann dreht er es rum und sagt, nein, nicht schon wieder, ich habe es mir doch extra aufgeschrieben. Und jetzt mache ich es einfach so, weil ich will mich nicht mehr ärgern. Da sage ich, Thomas, wollen wir nächste Woche Mittwoch was unternehmen? Wieso, was ist? Ich sage, unser Hochzeitstag. Ach ja, wir könnten auch jeden Tag Hochzeitstag haben, ja, haben wir aber nicht. Lass uns doch da essen gehen. Ja, gerne, kein Problem, bestellst du ein Zimmer? Ja, gut, also gehen wir essen. Also in unsere Ehe ist sehr viel Entspannung reingekommen als ich, weil ihm ist es dann nicht so wichtig gewesen, aber mir war es wichtig. Und ihm dann einfach zu helfen und zu sagen, weißt du was, ich helfe dir beim Organisieren. Thomas und ich sind auf einem Eheseminar und wir werden gefragt, welche Bereiche in eurer Ehe sind schwierig, in welchen Bereichen eurer Ehe könnt ihr nicht miteinander reden. Wir hatten beide ein Blatt vor uns und beide haben wir aufgeschrieben, wenn Ute krank ist. Jetzt muss man dazu sagen, nachdem ich da diese schwere Herzmuskelentzündung im Krankenhaus gehabt habe, bin ich 4 Wochen im Krankenhaus gewesen, hinterher 2 Monate zu Hause. Dann habe ich ganz langsam wieder Einstieg in meinen Beruf über ein halbes Jahr gehabt. Ich dachte, ich werde nie wieder so leistungsfähig. Und dann bin ich über 18 Jahre immer wieder herzkrank geworden. Immer wieder. Ich habe zuerst 2 Jahre Medikamente genommen, da ging es einigermaßen. Dann durfte ich schwanger werden. In der Schwangerschaft kam die Rhythmusstörung zurück. Ich habe mich bei der Entbindung von meiner Tochter auf meinen Tod vorbereitet, weil die Ärzte sagen, wir wissen nicht, ob ihr Herz das aushält. Und so ging es über 18 Jahre. Immer wieder war ich schwer krank und immer wieder zwischendrin dachte ich, jetzt bin ich gesund. Aber es sollte bis zum Jahr 1999 dauern, bis Ärzte eine neue Methode entwickelt haben und dann wurde ich am Herzen, habe ich einen Eingriff gekriegt und dann, seitdem habe ich keine Rhythmusstörung mehr. Aber zurück zu der Frage, wenn Ute krank ist. Ist doch Wahnsinn, ne? Wir sind beide Ärzte, wir müssten doch beide gut umgehen können, wenn einer von uns krank ist. Aber was ist dann gewesen? Wenn ich wieder Rhythmusstörungen hatte, im Bett lag, dann fragte mich mein Mann, und, hast du gut geschlafen? Ich sage, lass mich in Ruhe, will ich nicht drüber nachdenken. Dann sagt er, soll ich dir mal einen Tee machen? Kaffee durfte ich nicht mehr trinken. Ich sage, du willst mir nur zeigen, dass ich es alleine nicht hinkriege. Ich war biestig, ich habe die Stacheln aufgestellt. Und wann stellt man die Stacheln auf, wenn man sich selber nicht mag? Und jetzt haben wir ja nun beide aufgeschrieben, wenn Ute krank ist. Und dann haben wir ja schon, sind wir schon mit Gott auf dem Weg. Und wir haben gesagt, Jesus, hast du da eine Lösung für? Warum ist das denn, wenn Ute krank ist? Warum ist das denn dann so schwierig in unserer Ehe? Wir haben doch sonst eine gute Kommunikation, eine gute Streitkultur. Warum da nicht? Und ich lag im Bett und hatte Rhythmusstörungen und fragte so im Gebet. Und auf einmal habe ich die Lösung gekriegt. Ich habe in den Spiegel geguckt und ich habe gesagt, Ute, ich hasse dich, wenn du krank bist. Ich mag dich überhaupt nicht, wenn du krank bist. Ich hasse dich, wenn du krank bist. Ich möchte selber gesund sein, ich möchte leisten können, ich möchte meine Kinder erziehen, ich möchte sie selber in den Kindergarten bringen, nicht immer ständig um Hilfe bitten. Ich hasse dich, wenn du krank bist. Und interessanterweise in der Bibel steht, die Wahrheit macht euch frei. Und das war die Wahrheit. Wie machte die Wahrheit mich frei? Ich weiß nicht, wie Sie, ihr das Reden Gottes erlebt. Ich erlebe es ganz oft, dass es in meine Gedanken hinein sich webt und ich denke Gedanken, die ich selber nicht gedacht habe. Und so war dieser Gedanke auch. Und dieser Gedanke lautete, sage heute Ja zu dir und nimm dich an, fang an, dich zu lieben. Und ich dachte, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Wie soll ich das machen? Aber ich hatte den Eindruck, dass Gott um mein Herz wirbt und sagt, das ist die Lösung, fang an, dich zu lieben. Und dann habe ich nach geschätzt einer Stunde gesagt, okay Jesus, ich glaube, du wirbst um mein Herz. Und ich sage dir heute, ich werde heute anfangen, mich zu lieben, mich nicht mehr abzulehnen, mich nicht mehr zu hassen. Ich bitte dich, dass du mir hilfst dabei, weil du hast mich zuerst geliebt. Und ich glaube, das war einer der größten Siege in meinem Leben. Es kam so ein Frieden in mein Herz und als mein Mann nach Hause kam, guckte er in meine Augen und sagte, Ute, was ist passiert mit dir? Du guckst ganz anders. Und dann habe ich ihm davon erzählt und dann konnte er sagen, Ute, es tut mir auch leid, dass ich dich oft abgelehnt habe, wenn du krank warst. Es tut mir wirklich leid. Ich habe auch gedacht, wie soll ich das aushalten, ein Leben lang mit einer kranken Frau? Bitte vergib mir. Und wir hatten einen neuen Tiefgang gefunden. Und ich glaube, bin tief davon überzeugt, dass wenn ich mich nicht selber annehme, Menschen mit mir ganz, ganz schwer haben. Und ich habe mal mit einem Gynäkologieprofessor gesprochen, also einem Frauenarzt, der sagt, Frau Horn, können Sie mir eine Erklärung geben? Ich habe ganz viele Patientinnen, die bekommen die Diagnose Brustkrebs. Und die Ehemänner, die sind unglaublich freundlich, liebevoll, verständnisvoll. Und trotzdem scheitern diese Ehe nach 7 bis 9 Jahren etwa. Können Sie mir das erklären? Und ich dachte, so könnte es nicht daran liegen, dass eine Frau sagt, mein Mann kann mich doch gar nicht mehr lieben mit nur einer Brust, ich bin doch nur noch eine halbe Frau. Und ich mag mich auch nicht, wenn ich mich angucke, ich bin so hässlich, ich bin gar keine Frau mehr. Und sie fängt an, sich abzulehnen. Und je mehr sie sich selber ablehnt, desto weniger kommt der andere an sie heran. Also ich bin jedenfalls sehr, sehr dankbar, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Leider wurde ich dann nicht gesund. Das wäre natürlich noch ein schönerer Bericht gewesen, wenn ich jetzt sagen könnte, ich habe meine Lektion gelernt und ich wurde gesund. Nein, das sollte noch mal über 10 Jahre dauern, bis ich erleben durfte, gesund zu werden. Ich weiß nicht, was Sie an sich ablehnen. Für manche ist es das Geschlecht, für manche ist es das Aussehen, für mich war es die Krankheit. Ich habe hier vielleicht noch mal ein kleines lustiges Beispiel zwischendrin von den drei Hühnern. Sind die jetzt gerade da, die drei Hühner? Also ein dickes, ein mittleres, ein dünnes Huhn. Und das obere sagt, wir wiegen zusammen 12,6 Kilo, sagt das untere geteilt durch drei. Also das untere scheint sich nicht so richtig angenommen zu haben. Ja? Das hofft immer noch dünner zu werden. Und da bin ich ja auch voll mit dabei. Also ich habe auch mit meinem Aussehen ganz oft gehadert, mit meinem Gewicht, aber auch mit meiner weißen Haut. Und immer wurde mir gesagt, was siehst du schlecht aus? Und ich habe eigentlich erst begriffen, dass ich nur in Deutschland schlecht aussehe. Als ich nämlich in Südostasien war, haben die Leute gesagt, was hast du für eine schöne porzellanfarbene Haut? Da laufen die alle mit Sonnenschirm rum, damit sie nur ja nicht braun werden. Und ich dachte, 3 Monate Südostasien, endlich werde ich mal braun, endlich werde ich mal für schön erklärt. Nein, ich wurde immer noch nicht für schön erklärt in Deutschland, aber in Südostasien, da war ich eine bildhübsche Prinzessin. Und da habe ich gedacht, ich bin nur am falschen Ort geboren. Und ich bin zur falschen Zeit geboren. Wenn ich doch zu Rubens Zeiten geboren wäre, der hat immer diese schönen vollbusigen Frauen gemalt. Da wäre das vielleicht besser für mich gewesen. Sich anzunehmen, wie man geschaffen wurde, das ist gar nicht so einfach. Aber ich habe meinen Patenonkel besucht, 80 Jahre alt. Und dann sagte er zu mir, Ute, ich habe jetzt keine Zähne mehr, aber auch keine Zahnschmerzen mehr. Und ich kann nicht mehr gut hören. Aber weißt du, wenn ich mal was nicht hören will, drehe ich einfach ab. Also es hat doch alles seine Vor- und Nachteile. Und da habe ich gedacht, den Mann will ich mir zum Vorbild nehmen. Ich möchte mit dem zufrieden sein, was ich bin. Und es ist nicht oft eine Einstellungssache. Meine Mutter war übersät mit Sommersprossen. Und ich kenne so viele junge Mädchen, die haben 3 Sommersprossen und sagen, das muss weggelasert werden. Das ist sowas von hässlich. Und da habe ich meine Mutter gefragt, warum, ich habe nie gehört, dass du dich beschwerst über Sommersprossen. Sagt sie, mein Vater, der hat von klein auf zu mir gesagt, ein Mädchen ohne Sommersprossen ist wie ein Himmel ohne Sterne. Sagt sie, ich war geschützt, ich fand das immer toll, meine Sommersprossen. Gibt ja auch so ein schönes Lied, ne? Ich bin verschossen in deine Sommersprossen. Ne? Also, liebe deine Sommersprossen und die Welt wird sie auch lieben. Wie ist es mit dem Geschlecht? Hast du dein Geschlecht angenommen? Also ich bin ein Revoluzer gewesen und habe gedacht, boah, also das heißt nicht unbedingt, dass ich wollte, dass ich in einem anderen Körper bin, aber ich habe immer gedacht, Männer haben es viel besser in dieser Welt. Warum muss ich denn immer ein Kind kriegen? Warum kann nicht der Thomas eins kriegen, ich eins kriegen? Wir könnten auch beide arbeiten, berufstätig sein, beide auch dann Kinder kriegen und so. Warum muss ich das denn machen? Und diese monatliche Erinnerung daran, dass ich Frau bin, die fand ich auch immer nicht so besonders. Aber auch das ist eine Einstellungssache, dass ich sage, der Körper, der stellt sich jedes Jahr darauf ein, jeden Monat darauf ein, dieses Mal kommt bestimmt ein Kind auf die Welt und dann kleidet es das Kinderzimmer ein mit einer schönen Tapete und einem Teppich und sagt, diesmal klappt es bestimmt. Und es ist doch gut, dass es keine alte Tapete ist. Jedes Kind wird wieder neu empfangen, als wenn es der König auf dieser Erde wäre. Haben wir noch den dicken Mann? Ach ja, Irmgard, schaust du mal, wie viel ich wiege. Also Männer, da können wir wirklich von Männern lernen. Die haben da oft nicht so Probleme mit ihrem Aussehen und mit ihrem Gewicht. Wir haben bei uns im Flur hängen, Herr, schenke mir Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Schenke mir Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Als nächstes haben wir, Gott schenkt uns das Werkzeug des Dankens in Krisen. Ich finde, es gibt viele Bibelverse, die mein Verstand ablehnt, die ich nicht verstehe. Und ich glaube aber, dass die Bibelverse wahr sind und dass sie eine Kraft haben. Und dann bin ich immer so lange dabei, bis ich sie wirklich verstehe. Und einer dieser Bibelverse war, seid dankbar in allen Dingen oder danket für alles. Und ich habe gesagt, Jesus, das lehnt mein Verstand komplett ab, das kann man nicht. Ich kann nicht danken für diesen Knochenbruch, ich kann nicht danken für meine Herzmuskelentzündung, ich kann nicht danken für ein behindertes Kind, ich kann nicht danken für eine Ehekrise. Aber okay, ich probiere das jetzt 4 Wochen mal aus und ich bitte dich, dass du mir das wirklich erklärst, sodass dieser Bibelvers in mir einfach lebt. Ich habe dann eine kleine Geschichte gehört in einer Predigt und die hat mir unglaublich geholfen. Und zwar ging es darum, dass ein Prediger im letzten Jahrhundert in einer Herberge bestohlen wird. Und man findet sein Tagebuch, in dem er Folgendes schreibt. Danke, dass es das erste Mal war, dass man mich bestohlen hatte. Zweitens, danke, dass man mir nicht alles weggenommen hat. Drittens, danke, dass man mir nur die Wertgegenstände genommen hat und nicht mein Leben. Und viertens, danke, dass ich den Dieben vergeben kann. Ich hörte diese Geschichte, mir liefen die Tränen runter und ich dachte, so eine Frau möchte ich werden, dass ich in jeder Situation danken kann. Wenn du ein Gebet ernst meinst, dann wird Gott darauf antworten. Wenn du zum Beispiel ungeduldig bist und sagst, Herr, schenke mir Geduld, dann wirst du demnächst beim Arzt nicht eine Viertelstunde warten, sondern 3 Stunden warten, weil sonst kann er dir keine Geduld schenken. Wenn alles glatt läuft, dann brauchst du keine Geduld. Du brauchst Geduld in Situationen, wo du sonst ungeduldig wärst. Also, ich bin eine Frau, die, glaube ich, gut haushalten kann und habe dann auch, bevor wir in Urlaub gefahren sind, noch richtig gut eingekauft und auch gebacken und gekocht. Habe das alles eingefroren, dass, wenn wir wiederkommen, ich nicht so viel Arbeit habe. Wir sind 2 Wochen in Urlaub, kommen wieder zurück und ich sage zu meinem Mann, ich gehe schon mal runter und hole aus dem Gefrierschrank was raus, dass wir gleich was zu essen haben. Er sagt, da ist gut und ich gehe runter und ich denke schon, es riecht aber ein bisschen komisch. Dann gehe ich runter in unseren Flur, also vom Keller und sehe, dass da eine große Lache ist. Und ich denke, nein, und sehe, der Gefrierschrank ist ein bisschen auf und sehe, alles ist abgetaut. Oh, habe ich gedacht, nein, du wolltest doch danken lernen. Was hat er gesagt? Danke, dass es das erste Mal war, dass ich bestohlen wurde. Ja, Jesus, das kann ich ehrlich sagen. Es ist noch nie passiert. Danke, dass es das erste Mal war, dass der Gefrierschrank abgetaut ist. Zweitens, danke, dass sie mir nicht alles genommen haben. Da musste ich schmunzeln. Ich habe nämlich 2 Gefrierschränke, es war aber nur einer abgetaut. Jesus, gut, du hast gewonnen, Bingo. Danke, dass nur ein Gefrierschrank abgetaut war und nicht beide. Danke, dass sie mir nur mein Hab und Gut genommen haben und nicht mein Leben. Dachte ich, na gut, vielleicht ich hatte Hühnchen eingefroren, vielleicht hatten die Salmonellen oder wenn ich so halb angetautes gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich bestimmt den Gefrierschrank zugemacht, dann wären wir vielleicht krank geworden. Okay, das passt nicht ganz so, aber danke, dass ich nur die Lebensmittel wegwerfen muss und dass wir nicht durch verdorbene Lebensmittel noch Schaden bekommen. Danke, dass ich den Dieben vergeben kann. Naja, einer von uns muss ja den Gefrierschrank aufgelassen haben. Ne? Mein Mann sagt immer, der Computer, der Kühlschrank, der Gefrierschrank, der kann keine Fehler machen, das müssen wir gemacht haben. Also habe ich gesagt, Jesus, ich danke mir, den Kindern oder meinem Mann, wer immer diesen Gefrierschrank nicht ganz zugemacht hat. Und unsere Kinder kamen runter und sagten, was machst du denn hier, Mama, wieso stinkt das denn hier? Und so, ja, ich sage, ich lerne gerade danken. Was, Mama? Wie, du lernst danken. Ja, später habe ich ihnen dann diese Geschichte erzählt. Und dann habe ich noch gesagt, Jesus, ich danke dir, dass wir es uns leisten können, alles wegzuwerfen, dass wir jetzt nicht in eine finanzielle Krise gestürzt werden oder dass wir nur noch Wasser und Brot essen müssen. Schimpfen, rebellisch sein, kostet so viel Kraft, die man doch anders besser nützen könnte. Und an dem Tag habe ich gesagt, ich werde immer dankbar sein. Und interessant ist, ich habe heute Morgen meinen Kindern geschrieben, als sie fragen, wie es mir denn geht mit meinem Arm, ne? Da habe ich gesagt, ich habe mich heute Morgen erstmal bei meiner linken Hand und bei meinem linken Arm bedankt, dass sie 64 Jahre jetzt schon treu ihre Dienste tun. Und ich habe gesagt, und ich hoffe, dass ihr nach 4 Wochen Urlaub wieder gut zu mir zurückkommt. Wie wenig bedanken wir uns bei unserem Körper eigentlich, was der alles kann, was der tut. Und wir merken es oft erst, wenn es nicht mehr funktioniert, ne? Dass wir sehen können, dass wir hören können, dass wir riechen können, dass wir schmecken können, dass wir laufen können. Es wird doch erst uns bewusst, wenn wir es nicht mehr können. Und wie dankbar könnten wir eigentlich sein, wenn wir gesund sind, wenn wir das können. Und ich habe wirklich mich entschieden, ich will in jeder Situation danken. Ich habe vor 6 Jahren einen Gehirntumor gehabt, musste daran operiert werden. Ich habe im Bett gesessen und habe gesagt, Jesus, ich danke dir, dass mein Mann mich gefunden hat und mein Sohn. Ich danke dir, dass wir Ärzte haben in Deutschland, die das operieren können und, und. Mir fielen so viele Dinge ein, für die ich danken kann. Und ich möchte noch gerne eine Geschichte erzählen. Also meine Tochter und ich, wir sind auf dem Weg zum Flughafen und kurz vor dem Flughafen ist es so, dass auf einmal das Auto so ruckelt und ich kriege es nur mit Mühe und Not zum Stehen und stelle dann fest, ein Reifen ist geplatzt. Und dann hat meine Tochter gesagt, und jetzt, wie sollen wir denn jetzt zum Flughafen kommen? Ich sage, Christine, wir danken jetzt erstmal dafür. Nee, sagt sie, Mama, kannst du echt nicht von mir verlangen. Doch, ich sage, ich habe mich entschieden. Jesus, ich danke dir jetzt für die Situation, dass wir hier stehen. Und ich bin gespannt, wie du das löst. Ich lege das jetzt in deine Hände. Kurz danach hält hinter uns ein Auto und sagt, sagen Sie mal, haben Sie gar nichts gemerkt? Ich dachte, mein Mann sitzt hinter mir. Der fragt auch mal, merkst du nicht den Unterschied zwischen Winter- und Sommerreifen? Nein, sage ich, Thomas, ich merke es nicht. Das ist doch ein ganz anderes Fragefühl. Ich sage, ich merke es nicht, es tut mir leid. Dafür merke ich aber, wenn ein Kind Fieber hat, das merkst du nicht unbedingt. Also wir haben unterschiedliche Gaben wohl offensichtlich. Naja, also dieser Mann sagte, das hat man schon kommen sehen, dass da gleich was schief läuft. Ja, ich sage, tut mir leid, ich hätte es vielleicht früher merken können, habe ich aber nicht. Ja, sagte, aber gut, ist ja auch egal, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, ich sage, meine Tochter muss dringend zum Flughafen. Würden Sie die mitnehmen? Ja, sagt er, kein Problem, ich fahre sowieso da vorbei. Dann sage ich, Christine, ist das in Ordnung, wenn du jetzt mitfährst? Ja, sie war in Ordnung, war Mann und Frau drin. Also sind die zusammen zum Flughafen gefahren. Und es war ein herrlicher Tag, ich hatte ein schönes weißes Kleid an und ich dachte, soll ich jetzt meinen Reifen selber wechseln oder gibt es da auch noch eine Lösung für? Und dann gucke ich schräg gegenüber, stehen zwei Italiener vor einer Pizzeria und gucken die ganze Zeit so zu mir rüber. Und ich dachte, demütige ich mich jetzt und gehe rüber oder mache ich es doch lieber selber. Naja, also ich habe dann beschlossen, mich zu demütigen, bin rübergegangen zu den Italienern und habe gesagt, haben Sie gesehen, ich habe einen Platten vorne. Ja, ja, sagten sie, wir stehen schon die ganze Zeit hier, wir haben nämlich nichts zu tun. Gucken mal, was Sie jetzt machen mit Ihrem schönen weißen Kleid. Ja, ich sage, hätten Sie eine andere Idee, würden Sie mir helfen? Ja, das wäre uns eine Ehre, haben die gesagt. Die wohnen nochmal 3 Zentimeter größer. Haben Sie denn alles dabei? Ja, ich sage, ich habe alles dabei. Also sind Sie mit mir rübergegangen, haben Sie mir das gewechselt und habe ich gesagt, darf ich Ihnen dafür was begeben? So, nein, sagte einer Dame, verlangen wir nichts ab. Vielen Dank und gute Weiterfahrt. Könnt ihr euch vorstellen, ich bin nach Hause gefahren, ich bin geflogen. Ja, ich habe gesagt, boah Gott, das ist echt genial, dieses Danken. Ne? Ich bin früher hätte ich zu meinem Mann gesagt, ne, wie eine Bildzeitung, wie eine Registrierkasse. Ne? Thomas, stell dir vor, was mir wieder passiert ist. Jetzt habe ich auch noch einen Platten gehabt. Dann wusste ich nicht, wie ich Christine zum Flughafen bringe. Dann musste ich noch ein teures Taxi bekommen. Und. Dann wusste ich nicht, wie ich das mache. Jetzt ist mein ganzes Kleid. Na, und. So eine Latte. Jetzt kam ich nach und sagte, Thomas, stell dir vor, was Gott mit mir gemacht hat. Ich habe gedankt für einen Platten, den wir hatten. Gar kein Problem. Christine wurde zum Flughafen gebracht. Der Reifen wurde mir gewechselt. Und ich bin noch früher da als jetzt. Und guck mal, mein Kleid ist auch noch weiß. Das kann Danken bewirken. Ich kann euch nur sagen, Danken lässt das Herz offen für die Lösungen Gottes. Und ich kann euch nur empfehlen, dass ihr Danken anfangt. Und ich mache das wirklich überall, auch wenn es noch so schlimm ist. Als erstes danke ich und sage, ich bin gespannt für die Oasen, die du mir jetzt hier in dieser Wüstenzeit gibst. Ich will offen sein für das, für die Schätze, die du mir jetzt hier gibst. Auch wenn ein Kind krank ist, mache ich das. Sage ich das. Wenn du mal die 29 nimmst, Dankbarkeit gibt meinem Leben Stabilität, muss ich sagen. Also das ist ein Bibelvers, den ich richtig verstoffwechselt habe. Und ich fand es sehr interessant, auch wenn mein Verstand ausgeschaltet ist, also nach dieser Gehirnoperation 6 Stunden, das Erste, was ich gemacht habe, obwohl ich da nichts von weiß, ist, ich habe mich bei dem Chefarzt bedankt für die Operation. Das Erste, was ich gemacht habe. Und da war ich sehr dankbar darüber, dass das wirklich schon so in mich integriert ist, dieses Danken. 4. Punkt, Gott prüft uns in Krisen und lehrt uns, seine Gebote ernst zu nehmen. Es gibt einen Bibelvers, so erkenne doch in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat. Als ich als junger Christ diesen Bibelvers las, habe ich gedacht, das ist ja interessant, der Herr erzieht dich. Und dann habe ich ganz viele Leute, die schon länger glaubten, gefragt, wie hat Gott dich erzogen? Erzähl mir mal eine Geschichte. Erzähl mir das mal. Ich möchte wissen, wie läuft das, wenn Gott einen erzieht? Und ich habe festgestellt, die Leute hatten keine Geschichten. Und da habe ich gedacht, Gott, machst du das so sanft, dass wir das gar nicht merken? Also ich möchte mitkriegen, wann du mich erziehst. Und das war auch wieder so eine Phase, wo ich gesagt habe, Gott, mach mich bitte darauf aufmerksam, wenn du mich erziehst. Ich möchte das mitkriegen. Wir wohnten zu der Zeit in einer Reihenhaussiedlung und in einer Nacht wurden aus allen Garagen Fahrräder gestohlen. So kam die Polizei zu jedem Einzelnen der Besitzer und fragte, darf ich mal fragen, war die Garage abgeschlossen, waren die Fahrräder abgeschlossen, weil ganz viele Fahrräder wurden gestohlen. So kamen sie auch zu unserem Haus und kurz denkt man, aha, hat Konsequenzen, ne, wenn ich jetzt sage, wie das abgeschlossen war. Dann habe ich gesagt, tut uns leid, die Garage war nicht abgeschlossen und das Fahrrad war auch nicht abgeschlossen, was gestohlen wurde. Weil die Polizei meinte dann noch einen Kommentar machen zu müssen, dann haben sie es dem Dieb aber leicht gemacht. Naja, ich sage, so kann man es ja auch nicht sagen, immerhin war die Garage zu. Naja, aber sie war nicht abgeschlossen. Ja, ich sage, da haben sie recht. Die gingen weg und ich habe gebetet, Jesus, alles was dir gehört, gehört auch mir, das Fahrrad gehört dir und gehört auch mir. Kannst du nicht dem Dieb unruhig machen, dass der das wieder zurückbringt? Also ich habe manchmal so einen naiven Glauben. Wir kriegen Besuch von einer Freundin und sie sagt, wie geht's euch denn so? Ja, ist doch ein bisschen blöd im Moment. Mein Fahrrad ist geklaut worden. Ich muss im Moment einiges zu Fuß machen oder halt mit dem Auto. Und dann sagt sie, naja, aber du kriegst es doch wieder, ne? Ist doch kein Problem. Naja, ich sage, ich krieg's nicht wieder, weil es war nicht abgeschlossen. Ja, sagt sie, aber für die Versicherung war das doch abgeschlossen, oder? Ich sage, wie meinst du das denn? Ja, sagst, das sagen doch alle so, ist doch egal, macht doch alle so. Für die Versicherung ist es immer abgeschlossen. Das kann doch keiner nachprüfen. Ja, ich sage, weißt du, ich glaube an einen großen Gott und der hat in seinem Wort gesagt, dass ich nicht lügen soll. Und dann tue ich das auch nicht. Und sie sagte dann so ein bisschen spöttisch, ach, Christian, kostet dich was? Und da dachte ich so drüber nach, ja, Christian kostet mich was, ne? Wenn ich 3 T-Shirts kaufe, aber nur 2 angerechnet werden, wenn die Verkäuferin sich zu meinen Gunsten verrechnet, und ich sage, gucken Sie mal, Sie haben sich verrechnet, ich möchte Ihnen die 5 € noch geben, zu meiner Meinung zu stehen oder wie jetzt halt, wenn ich die Wahrheit sage bei der Versicherung. Eine Woche später war in allen Briefkästen ein Zettel der Polizei, ich kam vom Einkauf wieder mit meinen Kindern, ein Nachbar sagte, Ute, ich glaube, dein Fahrrad wurde gefunden. Ich sage, komm, mach damit keine Witze. Nein, sagt er, hast du noch nicht im Briefkasten gelesen? Nee, sage ich. Ja, sagt er, musst du mal reingucken. Du bist die Einzige, die gesagt hat, das Fahrrad war nicht abgeschlossen. Ja, sage ich. Naja, und dann bin ich nach Hause, habe geguckt und dann stand Mitteilung der Polizei. Es wäre ein Fahrrad zurückgegeben worden und der Dieb hätte gesagt, das wäre aus einer unverschlossenen Garage ein unverschlossenes Fahrrad. Und nur wer das sagen könnte, dem würde das Fahrrad gehören. Ich habe das Fahrrad wiedergekriegt, ob ihr das glaubt oder nicht. Und ich frage mich, hätte ich das auch gekriegt, wenn ich gelogen hätte? Ich glaube nicht. Gott hat mich erzogen dahin, dass ich nicht lüge. Und ja, ich weiß nicht, wie viel später ist meinem Sohn das Fahrrad von der Schule aus gestohlen worden. Ein wunderschönes rotes Rad. Und er kam nach Hause gelaufen und sagte, Mama, mein Fahrrad ist gestohlen worden. Ach, ich sage, weißt du, da beten wir für, dass Gott das wiedergibt. Haben wir gebetet, Jesus, bitte mach den Dieb unruhig, dass er das Fahrrad wieder zurückgibt, dass er ein ganz schlechtes Gewissen kriegt und dass er das Fahrrad wieder zurückgibt. Am besten an die gleiche Stelle, wo es vorher stand. Und dann haben wir nochmal gebetet und nochmal gebetet. Nach 4 Tagen sagte mein Mann, wie lange willst du noch zur Schule laufen? Sollen wir mal nach einem gebrauchten anderen Rad gucken? Und dann sagte mein Sohn, stellte sich vor seinen Vater auf und sagte, Papa, ich glaube noch. Ich glaube noch. Weitere 3 Tage später ruft sein Freund an und sagt, du, ich glaube, ich habe eine Fata Morgana, dein Fahrrad steht vor der Schule. Was, sagt er? Ja, du hast doch so ein rotes Peugeot-Rad, ne? Ja, ja, sagt er. Du, das steht genau an der Stelle, wo du es immer abgestellt hast. Komm mal ganz schnell. Da stand das Fahrrad. Zeugnis geben heißt, dass Gott es nochmal tun will. Er will es auch bei euch tun. Und ich glaube, wir lassen uns viel zu viel stehlen. Also wir kriegen nicht alles wieder, was uns gestohlen wird, aber ganz, ganz viel. Und dann habe ich das bei uns in der Gemeinde gesagt, das Zeugnis erzählt. Kurz darauf wird bei einer anderen Frau ein Auto gestohlen. Da hat die gesagt, so Gott, was du für Ute tun kannst mit Fahrrädern, kannst du für mich tun, für Autos. Die hat das Auto wiedergekriegt. Also ist hier irgendjemand, dem gerade was gestohlen worden ist? Ja, dann... Dann, vielleicht ist das genau für euch das Zeugnis. Also, dann will ich noch ein Zeugnis von dem Fahrrad erzählen. Also, unserem anderen Sohn wird das Fahrrad gestohlen. Und das war das Fahrrad seines Patenonkels, ein sehr teures Fahrrad. Er hat es abgeschlossen vor der Klinik, weil er da gerade ein Praktikum machte. Und er rief mich an und sagte, Mama, stell dir vor, mein Fahrrad ist gestohlen worden, das ist nicht da. Und dann kam er nach Hause und dann habe ich so gesagt, Jesus, ich glaube, dieser Junge braucht mal wieder einen Liebesbeweis von dir. Das ist was, was ich auch ganz oft bete, wenn ich irgendwie so längere Zeit empfunde, Gott redet nicht zu mir, dann sage ich, Jesus, ich brauche mal wieder einen Liebesbeweis von dir. Und ich glaube, dieser Junge braucht mal wieder einen Liebesbeweis von dir, dass es dich wirklich gibt. Der hat schon so lange nichts mehr mit dir erlebt. Kannst du das nicht machen, dass dieses Fahrrad zurückkommt? Du hast es doch schon zweimal bei uns getan. Naja, dann kommt er und dann habe ich gesagt, komm, lass uns dafür beten, dass Gott uns das Fahrrad zurückgibt, dass er zeigt, wo es ist. Ja, haben wir dann auch gebetet, er war ganz traurig zu Hause. Und dann kommt mein Mann nach Hause. Ich sage, Thomas, stell dir vor, dieses gute Fahrrad ist gestohlen worden, ne, von seinem Patenonkel. Ne? Mir bricht es echt das Herz. Ne? Und er sagte, komm, wir beten nochmal zusammen. Also wir haben nochmal zusammen gebetet und dann haben wir gesagt, Jesus, dein Heiliger Geist weiß doch, wo das Fahrrad jetzt ist. Kannst du uns nicht deinen Heiligen Geist jetzt schicken und uns zu dem Fahrrad schicken? Also wir machen jetzt das Experiment. Wir steigen jetzt ins Auto und wir erwarten, dass du uns führst. Ja, dann sind wir losgefahren und auf einmal habe ich den Eindruck, wir sollen in eine bestimmte Straße fahren. Also fahren wir da rein und mein Mann, der ein viel besseres Gedächtnis für Fahrräder hat, sagt, da vorne steht das Fahrrad. Ich sage, wie bitte? Wirklich? Ja, sagt er, da inmitten der ganzen Obdachlosen, da steht das Fahrrad. Ich sage, bist du ganz sicher? Ja, sagt er, da steht das Fahrrad. Wir die Polizei angerufen, unser Herz bochte, haben wir angerufen, haben gesagt, unserem Sohn ist das Fahrrad gestohlen worden, das ist mitten bei den Obdachlosen, kommen Sie bitte sofort. Ja, die haben sich natürlich ein bisschen Zeit gelassen, so 20 Minuten, dann waren sie da. Dann sind wir mit ausgestiegen zu dem Obdachlosen. Und da sagt die Polizei, sagen Sie mal, woher kommt dieses Fahrrad? Ja, das habe ich bei dem und dem Fahrradhändler gekauft. Dann sagt mein Mann, nein, das stimmt nicht, das haben Sie gestohlen, das gehört meinem Sohn. Ja, wie wollen Sie das denn beweisen? Tja, das ist natürlich schwierig, sagt die Polizei, Aussage gegen Aussage. Der sagt, ihm gehört das Fahrrad und das gehört ihnen auch. Und jetzt war aber ein Schloss dran an dem Fahrrad, das war abgeschlossen. Und dann sagte die Polizei, wer hat den Schlüssel zu diesem Schloss? Der ist derjenige, dem es gehört. Haben Sie den Schlüssel? Nee, ich sage, haben wir nicht. Ja, und Sie, haben Sie den? Nee, wir haben den auch nicht. Habe ich meinen Sohn angerufen. Ich sagte, Josua, hast du den Schlüssel von dem Schloss noch? Das ist nämlich da dran. Ja, sagt er, den müsste ich noch haben. Ja, ich sage, dann such den mal. Ja, und dann habe ich zu dem Polizisten gesagt, können Sie so lange warten, bis mein Sohn gleich kommt? Nee, sagt er, so viel Zeit haben wir nicht. Also wir fahren jetzt auf die Polizei, wir nehmen den Mann mit, wir nehmen das Fahrrad mit und Ihr Sohn soll dann da hinkommen. Ja. Gemacht, getan. Und dann kam mein Sohn auf die Polizeistation. Und dann hat der Polizist ihn in den Keller geführt und gesagt, ist das dein Fahrrad? Ja, dann mach mal auf. Der war so aufgeregt, der kriegt das kaum auf, das Schloss. Aber der Schlüssel passt, dann sagt er, kannst du mitnehmen, es ist deins, ist richtig. Also man kann so unglaubliche Dinge mit Gott erleben, wenn man sich mal ganz auf ihn einlässt und wenn man sich vielleicht auch denkt, zum Narren zu machen. Also, weil Gott weiß doch, wo es ist und er hat den Überblick, sage ich immer. Und wir haben da schon so viele wunderbare Dinge erlebt. Also ich mache euch einfach Mut. Ja, und der letzte Teil ist noch, Gott gibt uns das Werkzeug des Vergebens in Krisen. Was tun wir, wenn andere an uns schuldig werden? Wir schreiben das Jahr 2000 und es ist so, dass ich seit 5 Monaten keine Periode habe und denke, entweder bin ich wieder schwanger oder es ist was anderes, gehe zum Gynäkologen und der sagt, oh Frau, das sieht nicht gut aus. Sie haben einen 5 cm großen Blase am Eierstock. Also wenn Sie mich fragen, ich halte das für ein Karzinom, für einen Krebs. An Ihrer Stelle würde ich sofort ins Krankenhaus fahren. Ja, was macht man, wenn man 7 kleine Kinder hat? Ich bin dann erst zu meinem Mann gefahren, der in dem gleichen Krankenhaus arbeitet, in der Hautklinik. Er ist da leitender Oberarzt und die Nachbarklinik ist die Gynäkologie. Dann bin ich zu ihm gefahren, habe gesagt, Thomas, ich habe schlechte Nachrichten, es sieht aus, als wenn ich Eierstockkrebs habe. Kannst du für mich beten? Kannst du mit mir beten? Ja, hat er dann auch gemacht. Und wir glauben an die Macht des Gebetes und dass Gott heute noch heilt und Wunder tut. Und wir haben auch gehofft und geglaubt, dass Gott diesen Tumor einschmelzen lässt. Aber er hat es nicht getan. Ich bin dann in die Gynäkologie gegangen, der Oberarzt hat mich untersucht und hat gesagt, Frau, tut mir leid, ich muss die gleiche Diagnose bestätigen und wenn Sie meine Frau wären, würde ich gleich komplett aufmachen und Ihnen alles wegnehmen, beide Eierstöcke, Gebärmutter, alles weg. Weil wenn Sie an dem einen schon mal einen Krebs hatten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie an dem anderen Krebs haben, sehr groß und dann finden wir den nicht mehr. Also wenn Sie meine Frau wären, machen Sie das mal so. Ich würde jetzt nicht reinstecken, um eine Probe zu entnehmen, Weil wenn die platzt, diese Blase, dann haben sie einen ganzen Raum voller Krebszellen. Dann können wir gar nichts mehr für sie tun. Ja, wir haben uns dann ziemlich schnell dazu entschlossen, diese Operation machen zu lassen. Als ich aufwache, guckt mir der Oberarzt in die Augen und sagt, Frau Horn, ich habe gute Nachrichten, es war kein Krebs. Es war nur eine Zyste. Und wenn Sie Glück haben, sind Sie in einer Woche wieder zu Hause. Ja, aber es sollte anders kommen. Ich bekam immer mehr Schmerzen und habe gesagt, boah, ist furchtbar, ich kann es nicht aushalten. Und ja, dann hat die Schwester aber gesagt, das gibt's doch gar nicht, normalerweise steht man am zweiten Tag auf, sie wollen immer noch nicht aufstehen, immer noch kein Wasser von dem Flur holen, was ist das denn? Und ja, bei der Visite habe ich gesagt, ich habe wahnsinnige Bauchschmerzen, können Sie nicht mal gucken, ob da irgendwas schiefgelaufen ist? Und die drückten dann drauf und sagten, ist alles weich, alles gut. Naja, und am fünften Tag sagte dann die Krankenschwester so, Frau Horn, also heute ist Schluss. Eigentlich könnten sie fast schon entlassen werden. Sie liegen immer noch im Bett und klagen hier über Schmerzen. Heute stehen sie auf und sie setzen sich jetzt an den Tisch hier, sonst gibt es nichts zu essen. Manchmal gibt es so Schwester Rabiatas. Die sind auch manchmal ganz gut. Ne? So manchmal braucht man auch so einen Schubs. Also habe ich mich schubsen lassen, bin aufgestanden und sie hat mich dann geführt zu dem Tisch. Und in dem Moment, wo ich mich langsam runtersetzte, platzte unten die ganze Naht auf. Die ganze Naht war vereitert und auf einmal wussten wir, warum ich so wahnsinnige Schmerzen hatte. Und ich wurde ganz schnell isoliert, an Antibiotika angehängt und der Oberarzt kam und sagte, Frau Horn, das wird nie was, Sie müssen nochmal operiert werden. Da habe ich gesagt, habe ich keine Kraft zu. Ich habe jetzt diese Diagnose zu verarbeiten gehabt, diese Wahnsinnsoperation, jetzt 5 Tage Schmerzen, ich schaffe das nicht. Ich kann mich jetzt nicht nochmal operieren lassen. Er sagte, aber das heilt nicht so, das geht nicht, also Sie müssen nochmal hin. Dann habe ich unseren Pastor angerufen und die Ältesten, die sind gekommen, haben mit mir gebetet, weil in Jakobus 5 steht, wenn jemand krank unter euch ist, so rufe er die Ältesten, sie werden beten und es wird besser mit ihnen. Nach diesem Gebet hatte ich wieder neue Kraft und habe gesagt, ist okay, ich gehe mit rein in die neue Operation, aber der Oberarzt hat gesagt, Frau Horn, das sieht so aus, als wenn wir den Bauch offen zuheilen lassen müssen, wir können das nur alles spülen. Aber wir müssen es offen halten. Das heißt, über Monate müsste das zuwachsen, die Haut. Und ich dachte, wie soll das denn gehen mit den vielen kleinen Kindern? Mein Mann, der ja auch Chirurg ist, der operiert sehr viel in der Haut, der hat gesagt, weißt du was, Ute, ich gehe mit rein in die Operation. Vielleicht kann ich was tun, vielleicht kann ich sagen, auf meine eigene Verantwortung nähen wir zu. So ging er mit rein, er ist ein sehr tapferer Mann. Wenn man so seine eigene Frau da sieht, ist das nicht so einfach. Und als ich aufwachte, sagt er, Ute, ich habe unterschrieben, dass wir das wollen, dass es zugenäht wird, aber es ist ein Kunstfehler für den Arzt und deswegen musste ich das unterschreiben. Ich hoffe, du bist damit einverstanden. Und wir werden in den nächsten Tagen wissen, ob es die richtige Behandlung ist oder nicht. Ich wurde dann nach 13 Tagen entlassen, bin zu meinem niedergelassenen Arzt gegangen und der sagte, Frau Horn, Sie haben Pech, Pech und nochmal Pech gehabt. Das ist ja wohl ganz viel schiefgelaufen. Und ich dachte, Pech? Nein, es war kein Pech. Es waren auch Fehler, es war auch Lieblosigkeit. Die Schwester war lieblos mit mir, die Ärzte haben mich nicht ernst genommen, die haben nicht auf mich gehört. Sie haben keinen Doppler gemacht, keinen Ultraschall, sonst hätte man diese Eiteransammlung sehen müssen. Sie haben sich auf den Druck der Hände verlassen. Gut, sie haben hinterher erklärt, der Mann, der immer die Doppler macht, der war in Urlaub. Aber das sind alles keine Erklärungen. Und ich habe gedacht, Gott, wie gehst du mit dieser Schuld um? Und ich glaube, Schuld im Sinne Gottes müssen wir ansehen und vergeben. Das ist die einzige Antwort auf Schuld. Wir dürfen nicht entschuldigen, nicht verdrängen und nicht verharmlosen. Verdrängen wäre, naja, war ja doch nicht so schlimm, ich habe doch überlebt. Oder ja, entschuldigen, gut, der Arzt war nun mal in Urlaub, könnt ihr doch nichts dafür. Ich glaube, ganz oft gehen wir mit Schuld so um, aber wir gucken sie nicht an und wir vergeben sie nicht. Und ich habe sie mir angeguckt, bin nach Hause gegangen, habe das alles aufgeschrieben, was ich vorzuwerfen habe. Und habe ich gesagt, so Gott, und ich werde es jetzt vor dich bringen und ich werde es vergeben. Ich werde meinen Wunsch, mein Recht auf Rache loslassen und sage, du wirst irgendwann der Richter von diesen Menschen sein. Ich will nicht der Richter sein. Ich will sie nicht verurteilen, nicht beurteilen. Ich werde sie auch nicht vor Gericht ziehen oder so, sondern ich akzeptiere es einfach, dass es so gelaufen ist. Und ab dem Zeitpunkt ging meine Heilung bergauf. Und ich denke, ich habe was ganz tief begriffen, was Vergebung wirklich bedeutet. Und ich möchte euch Mut machen, schaut euch die Schuld an, die Eltern, Kinder, Lehrer, Ärzte, Pastoren, Freunde an euch tun. Weint darüber und dann lasst euch die Kraft geben zu vergeben. Man hat oft einen Zwiespalt und sagt, ich kann doch nichts Böses sagen über meine Eltern, das heißt doch Ehre, Vater und Mutter. Ja, aber es gibt keine Menschen, die nicht schuldig wären. Auch unsere Eltern sind schuldig geworden an uns und wir sind schon wieder schuldig geworden an unseren Kindern. Es gibt keine perfekten Menschen. Es passieren Fehler, furchtbare Fehler, aber wir kommen nicht weiter, wenn wir sie vergraben, sondern nur, wenn wir sie ansehen und vergeben. Und ich habe einen ganz tiefen Wunsch in mir. Ich möchte eine weise alte Frau werden. Und das wird man nur, wenn man vergibt. In deren Gegenwart hält man sich gerne auf, wo Vergebung ist. Und ich wollte nicht bitter werden. Und ich glaube, dass das ein ganz zentraler Punkt ist in Krisen, wenn wir vergeben können. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung ihr mit Kindern habt. Ich finde, Kinder sind oft so nah dran an Gott. Die können uns so viel mitteilen von ihm. Und ich habe viel gelernt von unserem Sohn, vor allen Dingen auch von unserem erstgeborenen Sohn. Andreas war zu der Zeit 9 Jahre alt und wir hatten Besuch von einem 3-jährigen Kind mit seinen Eltern. Und ich hatte ihn gefragt, ob das Kind mit seinen Autos spielen darf. Und er sagte, ja, kein Problem, aber nicht mit meinem Parkhaus. Und ich sagte, so, okay, das stelle ich oben hin. Das hast du ja auch von deinen Großeltern gekriegt. Naja, wie Kinder so sind, sie steigen hoch und ziehen auch ein Parkhaus runter. Und ich hörte das, oh nein, denke ich, das Parkhaus ist runtergefallen. Bin hochgegangen und natürlich war es auch ein Stück abgebrochen. Und Andreas kam vom Fußballspiel nach Hause und ich so, Andreas, ich muss dir was sagen, es tut mir total leid, aber das Kind hat doch dein Parkhaus genommen, obwohl ich es hochgestellt habe. Und er stürmte hoch. Und ich sage, Andreas, nein, tu es nicht. Aber er war schon weg. Aber ich hörte nichts, es war ganz still oben. Und so nach einer Viertelstunde kam er wieder runter und sagte, Mama, mich zu wissen, was ich gemacht habe. Ja, sage ich, was denn? Und dann sagte er, ich bin erst in das Zimmer von Christine gegangen. Also unsere Tochter hatte ein Einzelzimmer, die Jungs mussten sich in mein Zimmer teilen. Und dann habe ich gebetet und habe Gott gebeten, mir Frieden zu geben. Ich war so wütend, Mama. Und ich habe ihn gebeten, mir Kraft zu geben, dass ich vergeben kann. Und dass ich den Jungen segnen möchte. Und weißt du, was mir dann passiert ist? Dann hat Gott mir gezeigt, wie furchtbar das ist, einem anderen was kaputt zu machen. Er hat mir das Herz von diesem Jungen gezeigt und ich konnte nicht mehr wütend auf ihn sein. Und dann bin ich zu dem kleinen Jungen gegangen und der zitterte am ganzen Leib. Und dann habe ich gesagt, du hast Angst vor mir, ne? Ja, ich habe dein Parkhaus kaputt gemacht. Sagte, und dann konnte ich ihm sagen, ich bin nicht sauer auf dich, es ist in Ordnung. Ich weiß, wie furchtbar das ist, jemand anderen was kaputt zu machen. Wie reagiert ihr mit Verletzungen? Habt ihr Gott schon kennengelernt in der Not? Geht ihr zu Jesus? Kennt ihr überhaupt seine Stimme? Ich habe mit meinen Kindern eine amerikanische Serie geguckt über die 10 Gebote und darin stiehlt ein kleiner Junge eine Glaskugel. Und dann guckte sie sich an, sitzt in so einer Höhle und von außen scheint Licht drauf und er guckt so und dann kommt eine Stimme aus dem Himmel, du sollst nicht stehlen. Und der kleine Junge zittert, nimmt die Kugel und bringt sie zurück. Abends fragt mich Andreas, Mama, was war das denn für eine Stimme da aus dem Himmel? Ja, ich sage, was denkst du denn? Ja, sagt er, ich weiß nur, wer es nicht war. Gott war das nicht, Jesus war das nicht. Ich sage, nein, wieso nicht? Nein, sagt er, Jesus würde nie so mit mir reden. Der würde sagen, Andreas, bringst du die Kugel bitte zurück? Andreas, bringst du die Kugel bitte zurück? Er hatte die Stimme Gottes schon kennengelernt. Ich glaube, wir brauchen eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, um geheilt zu werden. Die Zeit heilt keine Wunden, sie lässt sie vielleicht schwächer werden, aber in der Situation bricht es dann wieder hervor. Und wenn du nicht vergibst, dann zerstörst du die Brücke, über die du selber einmal gehen willst. In der Bibel steht, und beim Vaterunser sagen wir das, vergib mir meine Schuld, wie ich vergebe meinen Schuldigern. Aber wenn du nicht vergibst, wie soll Gott dir dann vergeben? Und in Hiob steht, wer Barmherzigkeit seinen Nächsten verweigert, der gibt die Furcht vor dem Allmächtigen auf. Dem anderen vergeben. Und ich muss sagen, das ist eigentlich mein größtes Geschenk, was ich durch diesen Tod von Jesus Christus am Kreuz bekommen habe, dass wir hier auf dieser Erde schon Sündenvergebung haben. Dass wir alles, egal was wir gemacht haben, jetzt schon hier loswerden können und können ohne schweren Rucksack weiterlaufen. Das ist für mich das größte Geschenk überhaupt. Und letztendlich gibt uns das auch die Kraft, zum anderen zu gehen und zu sagen, ich vergebe dir, ich trage es dir nicht mehr nach. Die deutsche Sprache sagt, ich trage es dir nicht mehr nach. Ich bin die, die trägt. Und ich habe festgestellt in meinem Leben, die meisten Verletzungen geschehen. Und der andere weiß es gar nicht. Frau Müller geht über die Straße und ich denke, so eine blöde Ziege. Gestern hat sie mich noch gegrüßt, heute hat sie keinen Blick für mich. Ja, Frau Müller hat gerade erfahren, dass ihr Mann einen Herzinfarkt hat. Die war total in anderen Gedanken. Aber ich habe die ganze Zeit was gegen die Frau Müller, weil die hat mich nicht gegrüßt. Ja, oder der hat mich nicht zum Geburtstag angerufen und der hat mir das nicht gemacht und der hat mir das Falsche gekauft. Ich war eine Registrierkasse. Mit Datum und Uhrzeit konnte ich sagen, wer was falsch gemacht hatte. Und die Leute hatten keine Ahnung. Sie hatten keine Ahnung. Und wenn ich dann mal auf jemanden zugegangen bin und habe gesagt, sag mal, warum machst du das denn immer mit mir? Wie, was denn? Ich verstehe das gar nicht. Ja, warum hast du das jetzt gesagt und das gesagt? Ja, aber das war doch nicht gegen dich gerichtet. Du hast das auf dich gemünzt? Ja, ich war da Meister drin. Ich habe Verletzungen gesammelt wie andere Briefmarken. Und ich wurde immer unglücklicher. Und ich bin so froh, dass ich keine Registrierkasse mehr bin. Dass ich vergeben kann. Dass ich nicht mehr nachtragen muss. Und ich komme ja jetzt in das Alter, wo meine Kinder heiraten, selber Familien gründen. Und ein erwachsener Mann hat mal zu mir gesagt, gut, ich bin jetzt selbstständig, ich bin Vater von 4 Kindern. So 2-mal im Jahr fahre ich zu meinen Eltern nach Hause, die wohnen so 3 Stunden entfernt. Und wenn ich dann zur Tür reinkomme, sagt meine Mutter, ach, lässt du dich auch mal wieder blicken? Weißt du was, da habe ich gar keine Lust hinzugehen. Wenn ich anrufe, heißt es nur, ach, das letzte Mal war vor 3 Wochen. Und da habe ich gedacht, boah, danke, dass du mir das sagst. Ich werde das nie sagen, egal wie lange meine Kinder nicht anrufen. Ich werde nie so reagieren. Ich werde nie vorrechnen, was sie alles nicht getan haben. Ich werde mich bedanken, dass sie gekommen sind. Ich werde mich bedanken für den Telefonbesuch, den sie machen. Ich möchte eine dankbare Frau sein, eine weise Frau, eine Frau, die gerne vergibt. Ich habe in dem Buch von Arthur Randall, die Erbin des Hiobs, gelesen. Bewundernd hörte er Rachels abschließende Worte. Ich habe gelernt und lerne immer noch, dass Schmerz auch etwas Positives hervorbringen kann. Mit Gottes Hilfe und der Hilfe anderer Menschen ist es möglich, den Schmerz zu verstehen und aus ihm zu lernen, anstatt mit Selbstmitleid und Bitterkeit über die Vergangenheit zu trauern. Aus Schmerz kann Barmherzigkeit werden. Und wir können lernen, andere zu verstehen, die so leiden, wie wir gelitten haben. Mein Leben hat sich durch das erfahrene Leid für immer verändert. Ich glaube, dass durch Gottes Gnade viel Gutes daraus hervorgehen kann. Ich lade euch ein. Ich glaube, Gott hat heute gesprochen. Der eine will vielleicht danken lernen. Der eine sagt, boah, du hast mich angerührt mit dem Vergeben. Ich weiß genau, wo ich noch nicht vergeben habe. Vielleicht ist auch jemand unter uns, der sagt, also so wie du von Gott redest, so kenne ich den gar nicht. Ich würde ihn gerne näher kennenlernen. Dann lade ich dich ein, dass du Schritte in der Richtung tust. Vielleicht hat dich auch angesprochen, dass du gesagt hast, boah, ich lehne mich auch ab. Das und das und das mag ich nicht an mir. Ich glaube, versöhnt zu sein mit mir, mit den Wegen, die ich gegangen bin, das ist, glaube ich, das Kernstück von Glück. Als mein Sohn ein Jahr in Amerika war, kam er wieder und sagte, Mama, ich habe über dich nachgedacht. Oh, dachte ich, hat über mich nachgedacht. Und dann sagt er, du hast Medizin studiert, du hast einen Facharzt gemacht, dann bist du zu Hause geblieben, um 7 Kinder großzuziehen. Tut dir das nicht leid? Hast du nicht was falsch gemacht? Du hast so viel eingesetzt, um Ärztin zu sein. Dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, weißt du, ich wäre sehr, sehr gerne, hätte ich als Ärztin gearbeitet. Aber es war ein Vorrecht, 7 Kinder zu bekommen und sie großzuziehen. Und ich bereue es nicht, den Weg, den ich gegangen bin. Und dann sagte er, da bin ich aber froh, Mama. Da bin ich aber froh. Dieses Versöhntsein mit den Wegen, die man gegangen ist, auch mit denen, die schlecht waren, auch da, wo man schuldig geworden ist, aber sich damit aussöhnen zu können, Das ist ein unglaubliches Geschenk, was Gott uns heute Abend auch wieder neu anbietet. Danke fürs Zuhören.